Wenn ihr an die Leute in eurer Umgebung denkt, und zwar meine ich an die Personen, die so gar kein Interesse an Kirche haben, die nicht mal eine Frage nach Gott stellen würden, weil sie nicht mal die Vokabeln dafür haben und die auch nicht nach dem Sinn des Lebens fragen. Also wenn ihr an diese Personen so denkt, wenn ihr jetzt denkt an die Bibel, gibt es da irgendeinen Teil der Bibel, wo ihr sagt, na, wenn schon ich einen Teil der Bibel Ihnen mal geben würde zum Kennenlernen, den würde ich auswählen für die. Hättet ihr eine Idee?
Sprüche.
Sprüche, ja. Hättest du einen Grund, warum?
Na, da stehen unverfängliche Weisheiten.
Okay, die, danke schön.
Für jeden
ja, gelten. Schöne Idee. Genau, schöne Sprüche. Noch eine Idee? Die? Okay, was meinst du genau? Okay, also wahrscheinlich aus dem Evangelium etwas, ja.
Korinther 13.
Okay, das Kapitel über die Liebe. Also mein Freund, der Ulrich Nussbaum, Pfarrer im Ruhestand, der wohnt in einem Dorf in der Nähe von Rathenow, also ein brandenburgisches Dorf, 300 Einwohner, ganz typisch. Und er hat sich überlegt, Mensch, ich würde so gerne, dass die mal ein bisschen Bibel reinschnuppern können. Er wusste auch, dass die meisten gar nicht lesen. Aber wenn sie denn lesen, und dann kam er drauf, eigentlich findet er das Markus-Evangelium das Beste. Er hat gemeint, Markus-Evangelium, der erzählt am lebendigsten. Da geht es ganz viel darum, was als nächstes geschieht. Und dann passiert das und das und das geschieht. Und Folgendes macht Jesus. Und dann stellte der Ulrich fest, dass es das Markus-Evangelium so gar nicht zu kaufen gibt, als Einzelnes. Es gibt Johannes-Evangelien, ne, diese kleinen roten, aber kein Markus-Evangelium. Und dann sagt er, naja gut, ich habe ja die alten Sprachen gelernt. Und dann fing er an, das Markus-Evangelium zu übersetzen. Griechisch kann er und ein paar andere Sprachen auch noch und hat also für seine Dorfbewohner so ein Heft gemacht mit dem Markus-Evangelium und weil es alles ja seine Rechte hat, hat er also eine eigene Übersetzung gemacht und nun haben wir diese Woche einen Vers aus dem Markus-Evangelium in den Losungen gehabt, vielleicht seid ihr drüber gestolpert und zwar am Mittwoch war das. Am Mittwoch in den Losungen, da hieß es zuerst, ich will einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, wo man nichts von mir gehört hat. Das heißt sogar in die Uckermark. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Das hat der Prophet Jesaja gesagt. Und dann hieß es, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Da taucht es wieder auf, Markus, Evangelium Kapitel 16. Und ich lese euch mal nach dieser Übersetzung die letzten Verse des Markus-Evangeliums vor. Und der ist überschrieben, der folgende Abschnitt ist ein Nachtrag von anderer Hand. Nachdem Jesus am Sonntagmorgen auferstanden ist, erscheint er als erster Maria von Magdala, aus der er früher einmal 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Maria geht zu den Jüngern von Jesus, die traurig dasitzen und weinen. Sie erzählt von ihrer Begegnung, aber als sie sagt, dass Jesus lebt und dass sie ihn gesehen hat, glauben sie ihr kein Wort. Später erscheint Jesus 2 Jüngern, die gerade über die Felder gehen. Allerdings erscheint er ihnen ganz verändert. Die beiden laufen zu den übrigen Jüngern zurück und erzählen, was ihnen passiert ist. Aber auch denen glauben die anderen nicht. Schließlich erscheint Jesus den 11 Jüngern, als sie gerade beim Essen sitzen. Er macht ihnen Vorwürfe, weil sie kein Vertrauen haben und innerlich hart geworden sind. Sie hatten ja denen, die von Begegnung mit dem Auferstandenen berichtet hatten, keinen Glauben geschenkt. Jesus sagt, geht in alle Gegenden der Welt und verkündet die frohe Botschaft allen Geschöpfen. Wer Vertrauen hat und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Und das sind die Zeichen, die die Glaubenden wirken werden. Sie werden in meinem Namen böse Geister austreiben. in neuen Sprachen reden, Schlangen mit ihren Händen anfassen, durch tödliches Gift keinen Schaden leiden und Kranke werden sie durch Auflegen der Hände gesund machen. Als Jesus das alles gesagt hat, wird er in den Himmel aufgenommen und setzt sich an Gottes rechte Seite. Die Jünger aber gehen und erzählen überall von Jesus. Der Herr wirkt mit ihnen zusammen und bekräftigt ihre Worte durch die begleitenden Zeichen. Wir sind ja immer noch so ein bisschen in einer Pandemie. Und ich habe den Eindruck, in den letzten 2-3 Jahren hat so Corona bewirkt, dass unser Horizont manchmal ganz schön klein wurde. Ich habe das bei verschiedenen Gemeinden, in denen ich dann doch war, gemerkt, nicht nur die Leitung, sondern auch die Gemeinden selbst waren so beschäftigt damit, alle Regeln einzuhalten und man sollte sich ja auch abschotten ein Stück. Und dann wird auf einmal der Horizont ganz klein. Da geht es um die eigene Gemeinde und wie kommt man durch noch. Und man hat selten noch den Blick für die anderen, die es ja auch noch gibt. Und ich habe gemerkt, manchmal wurde der Horizont so klein, manchmal war man ja buchstäblich nur noch in den eigenen 4 Wänden. Und manche haben dann mit Netflix sich beschäftigt und andere vielleicht mit Bibel-TV, keine Ahnung. Aber es war sehr, sehr klein, der Horizont. Man kriegte gar nicht mehr so viel von anderen Menschen mit. Und ich habe festgestellt dieses Jahr, was meinen Horizont so richtig klein macht. Zahnschmerzen. Anfang des Jahres hatte ich so einen vereiterten Kiefer und Zahnschmerzen, so richtig schön. Und ich merkte, das vermag den Horizont so richtig klein zu machen. Also wisst ihr, was ich meine? Da besteht der ganze Körper, ja, eigentlich nur noch aus Zahn, ne? Beziehungsweise aus Schmerz. Ich habe gedacht, mit dem psychologischen Trick, das geht. Wisst ihr, ich wusste ja, mein Kopf sagte mir, 95% des Körpers sind ja gesund. Also konzentriere dich ganz einfach auf meine Füße, die sind prima, gesund. Konzentriere dich drauf, dass deine Arme in Ordnung sind. Ja, hat nicht funktioniert. Ja, ich merkte dann, wenn der Schmerz so allmählich nachlässt, nach der Operation und verschiedene Schmerzmittel, dann wird doch der Horizont wieder ein bisschen weiter. Also ich merke, ich bestehe durchaus noch aus Füßen. Genau, und Magen habe ich auch noch, der verdaut sogar wieder was. Also einige können es nachvollziehen. Manchmal brauchen wir etwas, was unseren Blick wieder ein bisschen weiter macht. Und am Ende des Markus-Evangeliums macht Jesus unseren Blick enorm weit. Die Jünger waren ja auch drin, hatten sich vielleicht sogar eingeschlossen. Und auch da war der Horizont sehr klein geworden. Und jetzt macht Jesus den Horizont viel weiter, wie es gar nicht geht. Weil er sagt, geht in alle Welt, und da steht Kosmos. Der geht in den ganzen Kosmos und verkündigt allen das Evangelium. Also größer geht nicht. Und verkündet die frohe Botschaft allen Geschöpfen. Na, da ist was zu tun, ne? Also, weiter geht der Horizont nicht, den Jesus da aufmacht. Jesus erinnert uns am Ende des Markus-Evangeliums, ihr lieben Leute, die ihr zu mir gehört, da draußen sind noch welche. Dass ihr mir die nicht vergesst, ihr habt eine Mission. Dass ihr mir die nicht vergesst. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die kam kürzlich bei uns in der Morgenandacht im Guten Haus. Wir haben hier jeden Morgen 7.30 Uhr bei uns eine Morgenandacht. Und da stieß ich auf folgende kleine Geschichte. War schon mal jemand an der Nordsee, Ostsee waren alle, aber an der Nordsee, da gibt es was ganz Faszinierendes, die Halligen. Sagt euch das was? Diese ganz flachen Inselchen, die da aus der Nordsee, aus diesem wilden Meer rausgucken. An unserer Nordseeheimatküste Schleswig-Holsteins liegen im Wattenmeer viele kleine Inselchen, die Halligen. Einige von ihnen ragen zur Zeit der Ebbe nur wenige Fuß über den Meeresspiegel empor und werden zur Flutzeit bisweilen fast ganz von Wellen bedeckt. Mitunter, wenn der Sturmwind von Nordwesten weht, steigt die Flut bis zu den auf Warften hochgelegenen Wohnungen der Friesen. sodass diese auf dem Dachboden Zuflucht nehmen müssen, während unter ihnen die schaumgekrönten Wogen donnernd gegen Tür und Fenster rollen. Einige der kleinen Halligen sind so nah, sind nur durch seichtes Wasser geschieden, sodass man bei Ebbe bequem und fast trockenen Fußes von einer zur anderen gelangen kann. Vor einiger Zeit, also diese Geschichte handelt aus den 50ern, ist also eine wahre Begebenheit, aber ein paar Jahre schon her. Vor einiger Zeit wollte der Besitzer einer solchen kleinen Hallig im Wattenmeer, wie schon öfters, mit Frau und Kind seinen Nachbarn besuchen. Vor der Abfahrt ermahnte er die Zurückbleibenden, doch ja, wie gewöhnlich, die große Stalllaterne am Giebelfenster ans Giebelfenster zu stellen, damit sie ihm auf dem Heimweg die richtige Richtung zeigt. Denn im Herbst wird es zeitig dunkel. Als er nun am Abend heimkehrte, blinkte ihm wirklich von fern ein helles Licht entgegen. Und er folgte unbedenklich dem Schein, ohne sich darüber klar zu werden, dass das Licht aus einer anderen Richtung kam als der, in der die Hallig lag. Doch bald musste er merken, dass der Wagen in immer tieferes Wasser geriet. Aus Furcht, dass die Flut zeitiger als sonst eingesetzt habe, spornt er die Pferde zu umso größerer Eile an und beschleunigt so nur das Unheil. Als er sieht, dass kein Entrinnen möglich ist, schneidet er die Pferde los, damit sie schwimmend das Ufer erreichen. Dann legt er die Bodenbretter auf den Wagen zu einem letzten Zufluchtsort für sich und die seinen und befestigt sie so gut es geht mit Stricken. So findet man den Wagen am anderen Morgen, weit unterhalb der Hallig, nur wenige hundert Schritte entfernt von dem Zolldampfer, der dort vor Anker liegt und dessen ordnungsmäßig am Topmast gehisste Laterne die Unglücklichen getäuscht hatte. Ihre Leichen wurden später geborgen. Und noch hielt die Mutter ihr Kind in den erstarrten Armen. Und jenes Licht, das man ans Giebelfenster stellen sollte und das ihnen wie schon so oft den sicheren Heimweg hätte zeigen sollen, man hatte es an jenem Abend nur vergessen hinzustellen. Nur vergessen. Wie erschütternd steht das über manchem Menschenschicksal. Nur vergessen. Wie viel Leid und Not ist überall. Wir müssen ja nur in die Nachrichten schauen. Wie viel Kummer und Sorge und auch wie viel Verbitterung und Verzweiflung. Und wie leicht könnte manchmal geholfen werden. Und wie viele wären dazu imstande, auch heute noch. Nicht immer ist es ja Bosheit oder Schlechtigkeit, wenn es nicht geschieht. Vielleicht sogar in den wenigsten Fällen. Nein, nur vergessen. Tausende warten heute bewusst und unbewusst auf Menschen, die sich hergeben für einen schlichten, kleinen, manchmal doch so großen Dienst. Wir müssen gar nicht unbedingt an Pflegeheim denken, aber auch an verschiedene andere, die manchmal diese kleinen Zeichen bräuchten. Es gibt noch manche, die es können, vielleicht auch mögen und wollen. Sie haben es bisher, nur vergessen. Wie reich könnten sie selber werden dadurch und wie manchen könnten sie ein rettendes Licht werden in Nacht und Not, der wilden Wogen von Leid und Sünde und Tod. Nur vergessen. Jesus wendet den Blick und er macht ihn weit. Und er sagt, es sind noch welche draußen. Es braucht noch Leute, die das Licht hinausscheinen lassen. Und sie brauchen es. Wir leben ja nun in der Uckermark. Und in der Uckermark heißt es, dass da viele Menschen sind, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Das heißt, sie kommen nicht mal in einer Notsituation, nicht einmal in einer Not können sie sich erinnern, dass da ja ein Gott ist, zu dem man beten kann. Sie können also nicht mal darauf kommen. Ich habe kürzlich eine Studie gesehen, ist schon eine Weile von einer Universität. In der ganzen Welt haben sie Umfragen gemacht, wie das mit dem Glauben ist. Man hat ja manchmal den Eindruck, wenn man hier im Osten Deutschlands wohnt, dass das mit dem Glauben total abgeschafft ist und niemand in der Welt sich eigentlich für Gott interessiert. Weit gefehlt. Es ist ein Phänomen von Westeuropa oder der westlichen Welt. Die allermeisten interessieren sich sehr für Gott. Die haben zum Beispiel festgestellt, dass es ja die Unterschiede bei dieser Studie gab zwischen denen, die denken, ja, es gibt irgendeinen persönlichen Gott, und denen, die ganz feste Gewissheit haben, dass es nicht nur einen persönlichen Gott ist, sondern mit ihm vertrauensvoll leben. Das kann es ja auch in verschiedenen Fassungen gibt. Also, und dann haben sie festgestellt, dass die, die sicher sind und fest glauben an einen persönlichen Gott, auf den Philippinen zum Beispiel 60% der Bevölkerung. Und in Israel 38 und in den Vereinigten Staaten immer 35%, die fest überzeugt sind, dass es einen persönlichen Gott gibt und sich da eigentlich nicht erschüttern lassen. Und dann haben sie auch eine Umfrage im Osten Deutschlands gemacht. Und da kamen 8% drauf, doch, sie denken, dass es einen Gott gibt. Und welche, die sich sicher waren, da sind sie auf 2,5% der Bevölkerung gekommen. Und ich weiß nicht, wo sie die Umfrage gemacht haben im Osten. Dann haben sie unter 28-Jährige befragt. Und sie sind auf 0,0% gekommen, die sicher waren, dass es Gott gibt und dass sie ihm vertrauen. Nun weiß ich aber, dass es im Osten durchaus auch Jugendliche gibt, die glauben. Aber die haben sie nicht gefunden. Es gibt gute Gründe, etwas weiter zu sagen. Die nächste Generation weiß anscheinend nichts mehr davon. Als wir, Gitti und ich, es war 2006, den Eindruck von Gott hatten, wir sollten in die Uckermark ziehen, da hatten wir uns schon beschäftigt. Ich war ja 10 Jahre lang schon Pastor, der auch eine Stelle in der Uckermark, in der Nähe von Gramzow hatte. Aber das, was uns motivierte, in die Uckermark zu ziehen, war nicht so sehr der Eindruck, dass es eine große geistliche Not gibt, sondern es war etwas anderes. Und zwar, dass wir den Eindruck hatten, dass Jesus uns in die Uckermark vorausgeht und dass er sich nochmal umdreht und sagt, kommst du mit? Ich habe da was vor. Die entscheidende Motivation für uns war also nicht die Not, sondern die Gewissheit, Jesus selber will hier anwesend sein und wirken. Und wisst ihr, das ist schon immer das, was letztlich die entscheidende Hoffnung ausmacht. Nicht die Not, sondern dass wir einen Gott haben, der uns vorangeht und der wirken möchte. Weil er anwesend ist, weil er die Hoffnung ist. Deswegen lohnt sich das. Man kann ihn also finden. Man könnte sogar Leute sagen, es lohnt sich sogar, ihn zu suchen. Jesus hat das anders formuliert. Er hat am Anfang die Botschaft verkündet, Leute, wendet euch um, denkt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es lohnt sich, das Denken zu verändern und die Haltung zu verändern und Gott wieder zu suchen. Er ist nämlich ganz nahe gekommen. Wir leben in einem Weltenbereich, von dem man sagen könnte, es ist so eine totale Säkularisierung. Alles ist weltlich, alles profan. Es gibt eigentlich nichts Heiliges mehr. In dem benachbarten Dorf hatte ich den Eindruck, na, vielleicht gibt es eine Ausnahme, das ist so der Friedhof. Also da muss man schon anständig sein. Also da verzeihen es einem die älteren Dorfbewohner nicht, wenn man da sich unangemessen verhält. Vielleicht so ein Bereich. Aber ansonsten gibt es nichts Heiliges. Alles ist weltlich. Und wir haben immer mehr mit Menschen zu tun, die gar nichts mehr wissen und wo wir nichts voraussetzen können. Und da stellte sich für mich von Anfang an die Frage, ja, wie kann ich überhaupt das Evangelium denn dann weitergeben? Wo soll denn das anknüpfen, wenn da kein Interesse, nicht mal eine Frage ist? Und wir wissen ja, es gibt durchaus Ebenen, Brücken. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ganz viele weiterhin, auch jetzt, so viele Jahre nach der Wende, immer noch offen sind für Gemeinschaft und sich durchaus ansprechen lassen von einer guten Gemeinschaft, wo sie Menschen kennenlernen, wo Und sie sagen, das ist einfach schön. Und wo sie dann merken, in der Gemeinschaft ist noch mehr, aber das können sie noch nicht so ganz erfassen. Gemeinschaft ist eine Brücke, über die Menschen anfangen, auch den Glauben kennenzulernen. Und eine andere Brücke ist, dass sie Menschen begegnen, die das mit Jesus wirklich glauben. Das heißt, die erkennbar werden in ihrem Glauben. Und wo sie merken, die meinen das wirklich so. Und die sind auch noch in Ordnung. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe schon öfters erzählt, in dem einen Dorf, der 40-Jährige sagte, ja, ich kenne schon Leute, die zur Kirche gehen, aber die glauben das ja auch nicht. Also für ihn war es die Überraschung, es gibt Leute, die zur Kirche gehen, die das wirklich glauben. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, Menschen, und zwar Zweifel zu säen an diesem Weltbild, dass alles nur säkular ist, dass es da nichts mehr gibt. Und ihr könnt Menschen sein, die sozusagen diesen Zweifel in dieses Weltbild hineinsetzen, indem sie merken, der ist in Ordnung und der glaubt das tatsächlich. Und da geschieht was. Ich vermute ja auch, dass Leute, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe, das ist ja auch sehr beliebt, dieses Wort in der Uckermark. Ich habe es so von einem Theaterstück hier gehört im Öffentlichen. Also die Uckermärker glauben nur, was sie sehen. Sie können vielleicht Jesus nicht sehen und auch unseren Glauben vielleicht nicht so nachvollziehen, aber was sie sehen können, ist, was ihr lebt. Und das kann durchaus ein Anstoß sein. Es wird immer nötig sein, auch zu erklären und zu deuten. Da habe ich für eine Frau gebetet. Es ergab sich so, das war in dem Dorf Blankenburg. Die hatte eine schwere Operation vor sich und sagte, Herr Hinz, ich habe ja gar keine Angst vorm Tod, aber wenn ich dann, wenn die OP schief geht und dann bin ich so siech und dann kann ich gar nichts mehr haben, da habe ich Angst vor. Sage ich, ich würde gerne für Sie beten, wenn Sie möchten. Dann sagt sie, ja gerne, Herr Hinz, dann beten Sie mal. Habe ich für Sie gebetet. Dann ist sie in diese Operation rein und die Krankenschwestern sagten, oh, das tut jetzt, es war eine schwere Herzoperation. Oh, das tut jetzt weh. Und sie sagte, Unsinn, tut gar nichts weh, es geht mir prima. Und sie ist die ganze Zeit durch die Operation und das Krankenhaus durchgegangen und sagte, so gut ging es mir ja selten. Und die ganzen Pflegekräfte waren ganz überrascht, was mit ihr los war. Sagt sie, kommt sie nach Hause, Herr Hinz, ich hatte die ganze Zeit kein bisschen Angst und hatte so einen Frieden und jetzt geht es mir wieder besser. Mensch, das Gebet hat was bewirkt. Ich habe aber gemerkt, ich muss was deuten daran. Wir haben zu Jesus gebetet, weil sie sagte, der Herr Hinz, der muss für Sie beten, dann wird's gut. Sag ich, nee, das haben Sie was missverstanden. Nicht der Herr Hinz verändert was an Ihrer Situation, sondern weil wir uns an Jesus gewendet haben. Der verändert was. Das ist so schnell in einem Umfeld, wo man alles am Sichtbaren festmacht. Deswegen braucht es die Erläuterung von Jesus Christus. Und wisst ihr, wir sehen ja an den Jüngern hier in dieser Geschichte, wenn wir nochmal lesen, ist das ganz interessant. Die Jünger hatten offensichtlich Mühe, diese Botschaft von der Auferstehung wirklich ernst zu nehmen. Das sind ja für uns heute doch Vorbilder. Wir sagen ja die Apostel, ganze Kirchen sind nach ihnen benannt. Und sie brauchen auch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Vorher sind sie doch ein bisschen unsicher. Jeder braucht eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus, um fröhlich das Evangelium verkündigen zu können. Ohne die Gewissheit, dass Jesus für mich gestorben, dass er für uns auferstanden ist, dass er lebt und dass er regiert, werden wir wahrscheinlich nicht fröhlich verkündigen. Und achtet nochmal drauf, was hier geschrieben steht über diese Apostel. Da waren sie nur noch 11. Also nicht wie in dem Lied 12 kleine Negerlein, sondern 11 sind es noch gewesen, Judas war schon tot. Jesus war den Verschiedenen, auch den Frauen begegnet. Schließlich erscheint Jesus den 11 Jüngern, als sie gerade beim Essen sitzen. Also ihr habt ja mitgekriegt, die Jünger, die waren ja nicht immer so eine harmonische Gruppe. die haben sich ja gestritten. Und kurz zuvor hatten die sich ganz kräftig in den Haaren. Und dann haben sie sich offensichtlich wieder zusammengerauft und haben auch wieder zusammen am Tisch gesessen. So, da kommt Jesus dazu. Und ich habe auch beim Nachdenken mitgekriegt, ich dachte früher, ja, die Jünger, die hatten halt Zeit. Die hatten ja alle ihre Verpflichtungen, die waren teilweise selbstständig. Die hatten Fischereibetrieb und mussten sich eigentlich kümmern um ihre Familien ohne Arbeitslosenversicherung und Sozialversicherung. Also die hatten jede Menge zu tun. Und dann merken wir, diese Apostel, nach den ganzen Jahren, die sie mit Jesus zusammen erlebt hatten, bei ihnen zeigt sich Unglaube und Hartherzigkeit. Eine andere Übersetzung sagt Uneinsichtigkeit, und das nach den Jahren immer noch. Und wahrscheinlich denken sie auch, dass dieser kleine Kreis der Jünger da, dieser Hauskreis, auch nicht sonderlich motiviert ist, jetzt noch weitere in den Hauskreis einzuladen. Also die waren sich ja selbst nicht so ganz sicher, ob dieses ganze Ding mit Jesus nicht doch ein großes Scheitern ist. Und jetzt tritt Jesus in ihre Mitte und das Erste, was er macht, ist, er kritisiert sie. Er macht ihnen Vorwürfe. Das ist nicht das, was wir uns direkt wünschen, aber offensichtlich ist es nötig. Und Jesus kritisiert und benennt direkt das Problem. Er sagt, Leute, euer Unglaube, eure Hartherzigkeit. Wir können daran merken, auch wenn wir Jahre mit Jesus unterwegs sind, müssen wir immer einen kritischen Blick auf unseren ganz persönlichen Unglauben haben, der sich so einschleicht. Wenn schon die Apostel das nötig hatten, dass Jesus darauf sie anspricht und auf die ganz persönliche Hartherzigkeit, die sich auch einschleicht. Es kann sein, dass Jesus in die Mitte tritt und genau das bei dir und bei mir feststellt und sagt, Mensch, jetzt kennst du mich schon so eine Weile. Und das ist immer noch wie ein großes Hindernis. Wohl dem, der sich das von Jesus sagen lässt und das in den Blick nimmt. Und jetzt hat Jesus sozusagen deutlich gemacht, wo die Probleme sind. Und jetzt kommt eine Überraschung. Wenn ich mir jetzt so die Jünger, also diesen Apostelkreis vorstelle, den Jesus gerade gesagt hat, Mensch, nicht mal Glauben ist da oder Hartherzigkeit. So, jetzt ich, Andreas, dann würde ich Ihnen raten, Mensch, haltet mal den Ball flach. Oder ich hätte einen Supervisor, einen guten für euch. Der könnte mal mit euch darüber sprechen, was da so zwischen euch passiert. Oder ich hätte gesagt, Mensch, die letzten Wochen waren ganz schön intensiv, vielleicht sogar traumatisch. Hinrichtung und das Ganze, was da geschehen ist, macht doch erstmal Urlaub. So, all das würde ich mir vorstellen können, dass ich ihn rate. Jesus nicht. Jesus hat gerade den Tod besiegt und diese ätzende Sünde, die alle Herzen infiziert. Und ihm hat sie nichts anhaben können. Und das heißt, alles ist möglich und alles muss letztlich gut werden. Er selbst, der Auferstandene, er kommt in den Kreis dieser Restglaubenden und spricht die Probleme an. Und wisst ihr, ich habe das so häufig gelesen, dass es mir gar nicht mehr aufgefallen ist, wie erstaunlich das ist. Er lenkt ihren Blick und macht ihn nochmal weiter und dann sagt er im nächsten Satz, geht in alle Gegenden der Welt. Also ihr, die ihr gerade Probleme habt mit dem Glauben und die ihr beschäftigt seid und die ihr selbst noch nicht ganz sicher seid und die hartherzig sind, geht in alle Welt und gebt allen Geschöpfen diese gute Botschaft weiter. Wir verkündigen ja nicht uns selber. Wisst ihr, Jesus tut das nicht, weil die Jünger solche Gewinnertypen sind. Und weil das so ein super starkes Team ist, sondern er sagt das, weil diese gute Botschaft so gut ist. und weil sie relevant ist für alle Ecken und Enden der Welt. Und er sagt, dass er mir auch nicht einen Winkel dieser Welt vergesst. Ein Leiter einer Missionsorganisation, George Werver, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Leiter von OM lange Jahre, der hat etwas erzählt vor langer Zeit, 2-3 Jahrzehnte her, da war ich auf so einem Kongress. Und ich war damals, ich hielt nicht viel von mir selber, habe mir auch nicht viel zugetraut. Und ich hörte diesen großen Mann, der ein großes Missionswerk, das in aller Welt tätig ist, verkündet und war total beeindruckt von dem, was er ganz aufrichtig von sich erzählte. Mir hat sich das als jungen Menschen sehr eingeprägt. Und er erzählte Folgendes. Er war schon einige Jahre mit Jesus Christus unterwegs und hatte Menschen zum Glauben in diese Rettung von Jesus geführt. Aber er kämpfte innerlich mit Versuchung. Es zog ihn immer wieder unwiderstehlich ins Rotviertel seiner Stadt. Und irgendwann, erzählt er, ging er heimlich im Schatten der Häuser, ging er heimlich dorthin. Er kämpfte noch und der betrat dann ein Bordell. Er wollte die Frauen dort sehen. Aber er war kaum da drin, da überkam ihn eine solche Scham, dass er geradezu flüchtete. Er rannte aus diesem Haus raus, bis er einige Straßen weiter immer noch im Rotlichtviertel stehen blieb. Und er war gepeinigt von Selbstvorwürfen, er fühlte sich verunreinigt und niedergeschlagen und dachte, wie kann ein Versager wie er jemals wieder anderen Menschen von Jesus erzählen? In diesem Augenblick sprach ihn ein Passant an. Irgendeine Frage hatte der. Und dann fängt der Passant an, ihm irgendwas zu erzählen von der Not, die dieser Passant hat. Und in diesem Gespräch führt dieser George Werver diesen Passanten zu Jesus und weiß, er kann deine Not helfen. Dort auf der Straße im Rotlichtviertel. Und der George Werver schloss seine Erzählung damit, dass er sich erinnerte und sagte, wisst ihr, ich war gerade gefallen. Mir selber schien es undenkbar, noch einmal ein Missionar für den Erlöser, für Jesus Christus zu sein. Und da schickt Jesus mir diesen Menschen dort an diese Straße im Rotlichtviertel und er gebraucht mich, um ihm wieder den Weg der Rettung zu zeigen. So hat Jesus mich aufgebaut und diesen Menschen geholfen. Ich möchte das aus eigener Erfahrung, ein bisschen anderer Hintergrund, bestätigen. Ich war in der psychotherapeutischen Klinik und zwar wegen Erschöpfungsdepressionen. Vielleicht haben das einige ja schon mitbekommen, war 2006. Ich kam aus der Überarbeitung als Pastor und wie das dort in so einer psychotherapeutischen Klinik ist, da sitzen lauter so ganz normale Menschen. Ich habe gedacht, das könnte meine Gemeinde sein, die ähnelt so in mancher Hinsicht, die nur an einer Stelle gebrochen sind und nicht mehr wirklich funktionieren. Und irgendwann ist das da so üblich, dann soll man in der Gruppentherapie von sich erzählen. Und die anderen sollen darauf reagieren. Und ich dachte noch im Gebet, oh Jesus, jetzt muss ich dir Schande bereiten. Ich sollte meine Geschichte erzählen, von meinen Kämpfen, von meinen Nöten, wie ich gerungen habe über lange, lange Zeit und diese Nöte einfach nicht weichen wollte. Diese Kämpfe, die ich innerlich gehabt habe, Schwächen, die Überarbeitung. Und ich erzählte meine Geschichte und dann sollte die Gruppe reagieren. Und alle waren erstmal ganz still und dann merkte ich, die waren alle bewegt. Und einer aus der Gruppe, so ein großer Kerl, ein junger Kerl, der hatte öfters Ärger mit der Polizei gehabt. Es hieß Persönlichkeitsstörung, der brach immer die Autos auf. Das war für ihn so ein Kick. Und er sagte, also weißt du, ich finde das ja echt beeindruckend. Dein Glauben an Gott, ich glaube, ich sollte mal wieder beten. Und ich sitze da in der Runde und denke, hat er nicht zugehört? Wie kommt er drauf, dass er jetzt beten soll? Ich habe doch eigentlich von all meinen Kämpfen und Nöten erzählt und von meinen Problemen. Und er hörte was ganz anderes heraus. Er hörte etwas, was ihn ermunterte, selber anfangen zu beten. Und ich war einerseits total dankbar und auch beschämt vor Jesus und dachte, Herr, es ist erstaunlich, wie du selbst manchmal meine Nöte und Schwierigkeiten gebrauchen kannst für andere. Wisst ihr, das ist jetzt keine Lehre und auch kein Prinzip, was ich jetzt verkündige. Aber es ist nur so, dass unsere Persönlichkeit, so seltsam wie sie vielleicht auch sein mag, dass sie kein Hindernis ist für Jesus, dass er uns als seine Zeugen gebrauchen kann. Wisst ihr, wenn man noch jung ist, heißt so eine Persönlichkeit häufig individuell oder originell. Ab einem bestimmten Alter sagt man dazu eigenartig. Und trotzdem ist es so, dass Jesus uns mit unseren Marken sehr wohl auch gebrauchen kann, um andere in ihrem Glauben zu stärken und was von Jesus weiterzugeben. Vergesst mir nicht, die noch draußen sind im Dunkeln. Lasst euer Licht leuchten. Versteckt nicht, dass ihr zu Christus gehört. Und eine Sache möchte ich euch noch zeigen am Schluss, das weckt vielleicht auch wieder ein bisschen beim langen Hören. Ein Gleichnis, über das ich in letzter Zeit nochmal gestolpert bin. Und zwar steckt dahinter der Gedanke, dienen verändert unseren Blick. Ja, einige haben es jetzt schon gesehen. Also, wisst ihr, was das ist? Ja, ne? Das ist Schnattchen. Schnattchen ist eine kleine Laufente gewesen, muss ich sagen. Es war unsere kleine Laufente. Am Anfang war es schlicht und ergreifend nur ein Entenei. Ja, so, also eigentlich gar nichts. Die sitzt übrigens in meinem Hausschuh. Schnattchen, das war am Anfang nur ein Ei, das piepste. Und die Entenmutter, die hatte sich schon mit den anderen Küken erhoben und da lag eben noch dieses Ei und das piepste. Und wir wussten ja, das ist nicht ganz ohne, wenn man da hilft. Denn so, Mutter hat es aber nicht mehr akzeptiert und Gitti entschied dann, okay, wir machen's. Hat also das Ei vorsichtig geöffnet und dann hat sie dieses winzige Küken im Backofen gepackt. Ja, keine Sorge. Es wurde nur so warm, dass sich das Gefieder entfalten konnte, wie im Brutapparat. Und wir haben also mit der ganzen Familie, unseren Kindern, gebangt, hoffentlich kommt dieses kleine Küken durch. Haben also da investiert, alle paar Stunden mit so einer Pipette ihr ins kleine Schnäbelchen so eine kleine Futterlösung drin gemacht. Ne? So, dann in schöne, warme Handtücher gehüllt, mit Wärmflasche. Also richtig investiert. Und dann schon in der Jackentasche mit sich rumgetragen, weil es ja den Anschluss brauchte. Und später lief es uns immer hinterher und zwischen die Beine und in die Hausschuhe. Und wir haben ganz schön gebangt um dieses kleine Entlein. Und es kam durch. Und dann sind ja diese kleinen Laufenten so kleine Schweine. Also das ist jetzt nicht biologisch, aber die sind ja ganz schön dreckig. Ne? Also wenn die mit dem Schnabel so ins Wasser gehen, dann schleudern die alles rum. Geht das, ne? Und dann hat man es schön zu wischen und alle paar Minuten heißt es und dann darfst du schön hinterher wischen. Also, jedenfalls war das eine lustige Sache miteinander und immer sah man irgendjemand mit Toilettenpapier hinterher wischen. Gefüttert, gewärmt, getränkt. Und was für eine Freude war das, weil uns diese kleine Ente unheimlich ans Herz gewachsen ist. Warum ist uns diese Ente so ans Herz gewachsen? Weil wir uns in dieses kleine Wesen investiert haben. Wir haben gebangt, wir haben gefüttert, wir haben genährt, gepflegt. Wisst ihr, das ist das Geheimnis des Dienstes. Wenn du jemand dienst, dann wird er dir wichtig. Dann kommt er deinem Herzen nahe. Wenn ihr jemand dient, dann wird er wertvoll für euch. Und wenn du merkst, dass die Welt draußen dich gleichgültig lässt und der ganze Kosmos dir zu groß ist, dann fang am besten an zu dienen, dich konkret zu investieren. Und du merkst, dein Blick verändert sich. Und du gewinnst auf einmal Interesse. Wenn wir also in den Gemeinden merken, dass so viel Gleichgültigkeit da ist, dann kann das daher kommen, dass wir so wenig dienen. Und an einem Schnattchen habe ich gelernt, wenn du also leidest mit einer Kreatur und Tag und Nacht sozusagen da mitfieberst und dem sogar noch einen Namen gibst, dann ist das deins. Also deinem Herzen nahe, so wie Schnattchen. Das Gleiche geht übrigens genauso im Garten. Ne? Wenn du um ein Bäumchen kämpfst und das investierst, dann hast du das ganz besonders im Blick. Mit Menschen ist das auch so. Dienen verändert Menschen, und zwar zuerst den Menschen, der dient. Es schlägt Brücken. Und wir verstehen, warum Jesus die Gleichgültigkeit so fern lag. Weil eine Grundhaltung von ihm war, Menschen zu dienen. Lernt also von diesem kleinen Geschichte von Schnattchen und dient anderen. Im Kleinen, investiert euch, leidet auch ein Stück mit und ihr merkt, wie die Gleichgültigkeit verschwindet. Und wisst ihr, am Ende mag es so sein, am Ende soll genau das so geschehen, wie es am Ende des Markus-Evangeliums heißt, nachdem Jesus das alles gesagt hatte. Das wäre mein Wunsch an uns und an euch. Die Jünger aber gingen überall hin und erzählten die gute Nachricht von Jesus. Und der Herr wirkte mit ihnen zusammen und bekräftigt ihre Worte durch begleitende Zeichen. Amen.